Guten Morgen, lieber Lothar Hirneisel. Ich freue mich sehr, 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 dass Sie da sind. Und ich stelle Sie eingangs einmal vor und dann starten wir mit der ersten Frage, ja? Lieber Lothar, du hast vor über 20 Jahren begonnen, zum Thema Krebs zu forschen und du hast die ganze Welt bereist, ja? Du hast dich mit Spezialisten, mit Wissenschaftlern, Ärzten zum Thema Krebs, aber vor allem, also über das Thema Krebs ausgetauscht, aber vor allem zu alternativen Behandlungsmethoden. Und 2002 hast du erstmals dein gesammeltes Wissen in diesem Buch veröffentlicht. Und hier beschreibst du einerseits, wie Krebs aus schulmedizinischer Sicht eingeordnet wird und andererseits, wie es behandelt wird und welche Alternativen es gibt. Du beschreibst über 100 alternative Methoden und das Buch heißt Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe. Ja, und es ist vielmehr eine Enzyklopädie anstatt eines Buches. Und dann, wenn man Interviews von dir sieht, sieht man, dass du auch ein sehr breit gefächertes Wissen zum Thema Gesundheit generell hast, ja. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Und deswegen wollen wir einmal heute über dieses Kollektivthema Krebs und Krankheit generell sprechen und so ein bisschen über das Gängige, was wir so in den Medien an Informationen bekommen, ein bisschen darüber hinausschauen. Und ja, dafür schon mal herzlichen Dank, dass du da bist.
Gerne, gerne, gerne. Ich freue mich über jeden Kanal in Anführungsstrichen, über jede so tolle Person wie du, die überhaupt dazu beiträgt, dass Menschen, ich sage mal, dieses, was wir ja haben, wichtige Wissen überhaupt bekommen können. Weil nochmal, wir alle wissen, in den sogenannten Mainstream-Medien können wir all dieses Wissen nicht bekommen, ja.
Genau. Und dann beginnen wir mal mit der ersten Frage. Wir steigen natürlich mit Krebs ein. Ja, Krebs ist gefühlt ein Thema, welches explosionsartig zugenommen hat. Also das RKI schreibt zum Beispiel Robert-Koch-Institut, dass in Deutschland fast jeder Zweite im Laufe seines Lebens an Krebs erkrankt. Und die WHO sagt, Weltgesundheitsorganisation, bis 2040 werden sich die Krebsfälle fast verdoppeln. Und deswegen wollen wir erst mal klären, was ist Krebs eigentlich aus schulmedizinischer Sicht und welche Ursachen benennt die Schulmedizin für eine Krebserkrankung?
Naja, aus schulmedizinischer Sicht oder ich sage gerne universitärer Sicht, aus universitärer Sicht ist Krebs einfach ein Mechanismus, der unkontrollierbar ist. Also die nennen das Mutationen. Wobei man muss Mutation erklären, weil das unterschiedlich benutzt wird, dieses Wort. Also in der universitären Sicht heißt Mutation eigentlich nichts anderes, als dass sich unsere Gene so verändern, dass ein unkontrollierbares Wachstum von Zellen passiert. Also da wird behauptet, da ist eine böse Zelle, ja, und diese böse Zelle vermehrt sich und dann, wenn es eine Milliarde ist, dann hat man ungefähr einen Tumor mit einem Kubikzentimeter. Aber da ist es schon mal die wirklich wichtigste Frage, warum? Warum sollte denn eine liebe Zelle böse werden? Weil sie richtet sich ja gegen sich selber. Die Diskussion hatten wir ja jetzt in den letzten Jahren auch mit dem Thema Virus. Warum sollte denn ein Virus seinen Wirt killen? Weil er ja damit mitstirbt. Und so ist es ja bei einem Tumor auch. Warum sollte die Evolution ein Mechanismus entwickeln, wo der Wirt, also der Träger dieser Zellen, weil der Tumor ist ja nichts Fremdes, der Tumor ist ja mein eigenes Material, ich bin ja der Tumor. Also warum sollte denn so eine Entwicklung überhaupt in der Evolution stattgefunden haben? Das ist schon mal die erste Frage. Aber es wird einfach jetzt folgende Dogmen, es sind Dogmen, es werden einfach Dogmen aufgestellt oder wurden aufgestellt, so muss man ja sagen. Eigentlich sind die schon längst widerlegt, aber man, ja, es gibt vor allem monetäre Gründe, warum die nicht wieder, die Widerlegung einfach nicht bekannter geworden ist, ja. Also das Erste ist, es ist eine Mutation, da kann man nichts machen und die Mutation entsteht durch Giftstoffe. Und da ist schon mal die erste Problematik. Ich habe ja für jeden Raucher, der Lungenkrebs bekommt, 1000 Raucher, die keinen Lungenkrebs bekommen. Also wie kann ich denn hergehen und sagen, das Nikotin ist schuld an dieser Mutation? Oder wenn ich Darmkrebs habe, dann ist es, weil ich, was weiß ich, zu viel Schwarzwurst und zu viel Transfettsäuren gegessen habe. Aber für jeden, der Darmkrebs bekommt, habe ich ja 10.000, die Schwarzwurst gegessen haben und keinen Darmkrebs bekommen. Und ich vergleiche es ähnlich mit einem Alkoholiker. Für jeden, der Alkoholiker wird, weil er Alkohol trinkt, habe ich ja, ich weiß nicht wie viel, 1000 Leute, die ebenfalls Alkohol trinken. Ich bin einer davon, ja, der aber nie zum Alkoholiker geworden ist und ich hoffe auch nie wird, ja. So. Also ist es ja der Alkohol nicht und es kann auch nicht der Giftstoff sein, sondern es müssen irgendwelche, ich nenne es mal Kofaktoren da sein. Und das wird schon mal komplett ignoriert, ja. Auch diese angebliche Beweise, dass Giftstoffe zu ganz bestimmten Krebsarten führen, die werden ja immer im Labor oder manchmal bei Tierversuchen einfach behauptet. Ja, das wird da irgendwo aufgestellt, in irgendeiner Agar-Agar-Schale wird da irgendwas reingetan und dann verändern sich die Zellen und dann ist es. Da ist einfach eine Riesenproblematik. Und was ist eigentlich passiert? Was ist schiefgelaufen? Ja. Wenn man sich mit der Geschichte der Onkologie beschäftigt, kommt man relativ schnell drauf. Was ist schiefgelaufen? Ganz einfach. Pathologen bestimmen, ob jemand Krebs hat oder nicht. Ja, das sind also diese Ärzte, die da immer im Keller sitzen, meistens vor dem Mikroskop oder Menschen aufschneiden und sich das Ganze dann anschauen. Heute macht man vor allem Anfärbungen. Ja, man schaut es ja gar nicht mehr richtig unter dem Mikroskop an, sondern man färbt diese Schnitte, also diese Biopsien an und dann wird gesagt, ob jemand Krebs hat oder welchen Krebs er hat. Ja, oder die Wahrscheinlichkeit. Die drücken sich ja immer etwas flüssig manchmal aus. Ja, so. Und hier ist schon die Problematik, weil was ist passiert? Ein Pathologe sieht einen Tumor natürlich frühestens nach 30 oder 40 Zellteilungen. Jetzt ist es aber so, unsere Zellen, die teilen sich nicht jede Stunde oder Minute, wie sich das manche vielleicht vorstellen, sondern manche brauchen Wochen und Monate, um sich zu teilen, in der Lunge oder in der Blase oder so. Und das heißt, so ein Pathologe, natürlich sieht er Mutationen, also Veränderungen am Zellkern oder Veränderungen an den Mitochondrien, an der Zellmembran, das kann man ja alles messen. Aber was er nicht weiß, ist, da ist ja ein langer Prozess passiert. Ein ganz, ganz, ganz langer Prozess. Ich vergleiche das immer mit, das ist so, wie wenn ich an einem Haus vorbeikomme, da brennt es und die Feuerwehr ist am Löschen. Wer hat jetzt diesen Brand gemacht? Die Feuerwehr oder jemand anders? Ich sage mal, in der Regel war es nicht die Feuerwehr. In 99% der Fälle versuchen die Feuerwehrleute, den Brand zu löschen und nicht zu legen. Und genau hier ist es auch. Die veränderten Zellen sind einfach ein Mechanismus, ein Überlebensmechanismus, wie Charles Darwin das wahrscheinlich genannt hätte, das Überleben der Spezies. Das ist so ein Begriff, der von Charles Darwin kommt. Und der würde einfach sagen, ja, klar, das ist eine Adaptierung, das ist ein Anpassen. Und nochmal, in unserem Körper passieren ja in jeder Zelle, man muss sich das mal vorstellen, wir haben Trillionen von denen, in jeder Zelle passieren ganz viele chemische, aber auch Kommunikationsprozesse, pro Sekunde, Tausende. Und das mal in Trillionen hochgerechnet, ja. So, die Evolution kann da gar keine so großen Fehler machen, weil die würde ja sonst die Spezies Mensch komplett relativ schnell auslöschen. Das heißt, das, was wir heute Krankheit oder Symptome nennen, ist im Grunde genommen nichts anderes als Regulationsmechanismen unseres Körpers. Ja, er versucht einfach etwas zu regulieren. Und diese Symptome, die wir dann Krankheiten nennen, sind im Grunde genommen nichts anderes als Regulationsmechanismen. Und jetzt ist das Wichtige, und hier erwähne ich nochmal Charles Darwin, es geht um das Überleben der Spezies heute. Nicht morgen oder übermorgen, sondern mein Körper, wenn er einen Tumor entwickelt, wenn er Fieber entwickelt, wenn er Bluthochdruck entwickelt, egal welches Symptom er entwickelt, er versucht mich mit dieser Symptomatik, mit dieser Regulation heute am Leben zu halten. Und das ist das, um das abzuschließen, was Mediziner leider nicht verstehen. Sie sehen ein Symptom, also einen Tumor, und der Tumor tötet Menschen, also ist er negativ. Sie sehen ein Symptom wie Bluthochdruck. Bluthochdruck macht einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, also ist es negativ. Was Sie nie machen, ist, die Krankheiten auf einer Zeitlinie zu betrachten. Also, warum entwickelt der Körper denn diesen Tumor? Und diese Frage das ist die Problematik heute in der Onkologie, die wird nicht mehr gestellt, weil ein paar kluge Köpfe mal behauptet haben, die Mutationen, da kann man eh nichts machen, man kann die Zelle nur noch abtöten, was wir heute wissen, was Nonsens ist, weil Zellen können, die böse sind, auch wieder lieb werden oder reguliert werden, je nachdem, welchen Sprachgebrauch man hier benutzen möchte. Und das ist es eigentlich. Und da ist einfach die Der falsche Weg, sage ich mal, war in den 70er Jahren, ist da falsch abgebogen worden. Ja? Weil in den Anfang der 80er hat die ganze Genproblematik, ich nenne es mal Problematik, ja, die ganze Genproblematik hat begonnen. Und man hat dann alles, nur noch die ganze Medizin, abgestellt auf Gene.
Ja.
Und das war einfach das große Problem. Und als dann der liebe Herr Nixon, damals Präsident von Amerika, gesagt hat, 1972, ja, wir haben die Lösung von Krebs. Das sind die Gene und wir wissen, wie wir die beeinflussen können. Und deshalb ist auch das Krebsproblem in den nächsten 10 bis 15 Jahren gelöst. Das hat er vor über 40 Jahren gesagt. Dann ist das ganze Geld, die ganzen Forschungsgelder sind da reingeflossen. Das ist es eigentlich. Wir sind auf gut Deutsch gesagt in den 70er Jahren in der Onkologie falsch abgebogen. Und heute müssen wir es ausbaden, wie du schon gesagt hast, mit immer mehr Toten, mit immer mehr falschen Therapien, mit immer mehr leidvollen Therapien. Weil leider wird, ähnlich wie auf der Welt immer, es wird auch gegen Zellen ein Krebs, Krebs wird ja ein Krieg, ein regelrechter Krieg gemacht. Also wir müssen den anderen töten, töten, töten mit Bestrahlung, mit Chemotherapien, mit Antikörpern, mit Hormontherapien und so weiter. Und man denkt überhaupt gar nicht mehr, halt mal bei dieser Tötung, wo bleibt ja der Patient eigentlich?
Mhm. Und Lothar, dazu fallen mir zwei Sachen ein. Zum einen, es gibt wie so eine Obsession in der Wissenschaft, dass die Gene immer die Erklärung sind. Also es wird ja sogar geforscht, gibt es das Mördergen, gibt es das Intelligenzgen, gibt es das Krebsgen, ja? Das bedeutet im Prinzip, wir schauen mit der Lupe in eine falsche Richtung, könnte man demzufolge sagen, dass Gentheorie und Mutationstheorie gar nicht dass der Hebel wären. Das ist die eine Sache. Und zum anderen aber auch das, was du gesagt hast, dass der Krebs relativ lange braucht, um zu entstehen. Oft sagt der Arzt zum Patienten, ja, Sie sind zu spät gekommen, wir konnten den Krebs jetzt erst erkennen, Sie hätten früher kommen müssen. Und das ist ja auch so der Treibstoff für alle Vorsorgeuntersuchungen. Aber das, was du jetzt erklärt hast, man könnte es gar nicht wirklich frühzeitig entdecken, oder?
Nein, ist absolut unmöglich. Und nicht nur das. Ich habe jetzt erst vor 14 Tagen eine Arbeit veröffentlicht, die herausgekommen ist über die, die wurde jetzt in Wien bei einem Kongress vorgestellt vor ein paar Wochen, über die sogenannte Darmkrebsvorsorge. Ja? Weil es wird ja immer behauptet, je früher man dort den Darmkrebs entdeckt, je früher man operieren kann, desto besser und was weiß ich was. Und jetzt haben mal ein paar intelligente Forscher, haben sich mal wirklich die ganzen Zahlen der letzten Jahre, seit diese Darmkrebsvorsorge in Deutschland, England, skandinavische Länder, Österreich und so gemacht wird, die haben also vier Länder genommen und haben alle diese Zahlen angeschaut. Kein einziger zusätzlicher Überlebender durch aber und aber Tausende Darmkrebs-Biopsien, die da gemacht wurden, und also endoskopisch sich angeschaut, und dann wird ja fast immer eine Biopsie gemacht, durch die früheren Therapien. Also in den Ländern oder in den teilweise jetzt auch Teile des Länder, von Ländern, die verglichen wurden, wo das zum Beispiel nicht gemacht wurde, exakt die gleiche Zahl von Todeszahl von Darmkrebspatienten. Also diese sogenannte Vorsorgen bringen überhaupt gar nichts. Das Gleiche ist ja bei Mammografien. Auch hier gibt es eine tolle Schweizer Studie und eine dänische Studie. Und beide zeigen ganz klar, nein, es ist eine unglaubliche Überdiagnostik bis zum geht nicht mehr, vor allem bei Mammografien. Also da werden Frauen, ich sage mal, regelrecht verrückt gemacht. Und dann passiert auch ganz oft bei einer, ich sage mal, etwas unklaren Diagnose, wird immer voll reingeschossen mit Chemotherapien und Hormontherapien. Und wenn man dann einfach mal vergleicht, mit Ländern, wo das eben nicht passiert, oder es gibt teilweise wie in Amerika oder in Dänemark, wo wirklich Studien gemacht wurden, wo man also das in Gruppen eingeteilt hat, und man sieht dann einfach, nein, es bringt überhaupt gar keinen Vorteil, diese ganze Vorsorge und auch Nachsorgerei. Und aber in der Vorsorge, oder wenn ich dran denke an PSA, ich kenne Menschen, die haben sich ihre Prostata rausmachen lassen, weil sie einen PSA-Wert von 2 hatten, wo mit 70 Jahren, und der Urologe in dem Fall hat die wahnsinnig gemacht. Also das ist ein absoluter Nonsens. Es gibt bei Krebs absolut unmöglich Vorsorgeuntersuchungen. Das ist nicht möglich, weil nochmal, die Wellenlänge von einem CT oder von einem Röntgengerät, die lässt eben erst, ich sage mal, frühestens ab 6 oder 8 Millimeter überhaupt zu, dass wir etwas sehen. Ja, aber bei 8 Millimeter ist ja mindestens schon eine Zellteilung von 25 bis 28 Zellteilungen da. Ja? Und das sind also viele Monate oder wie in einer Lunge oder in einer Blase, vielleicht schon Jahre vergangen. Ja? Deshalb also so zu behaupten, ja, wären sie denn früher gekommen, dann hätten wir es, das ist absoluter Nonsens. Und bei Mama CA, da wissen wir ja noch etwas ganz anderes. In der Gruppe, wo mehr gefunden wird, wird auch viel mehr therapiert. Und wenn man dann diese Studie aus Dänemark oder Amerika sich anschaut, wo gezeigt wurde, wenn mehr entdeckt wird, wird mehr therapiert. Und jetzt kommt das Schlimme, es sterben mehr.
Mhm. Ja, und das erinnert einen ja auch ein bisschen an Corona. Also wir haben ja wahnsinnig angefangen zu suchen mit dem PR-Test. Ja, dadurch schießen die Zahlen nach oben, bekommt man gegebenenfalls Behandlung. Leute sind ja dann auch, also bekommt, man bekommt Angst und ist dann sehr sensibel, wenn man auf einmal einen Schnupfen hat und denkt, oh Gott, ist es das jetzt? Ja, oder so. Aber du, in deinem, es gibt ein Video, oder es gibt ganz viele, ja. Aber das eine, da bin ich auf dich gestoßen, das empfehle ich sehr. Das heißt, die 10 Mythen der Onkologie. Das kann man sich auf YouTube anschauen. Im Wir-Kanal heißt der. Da sprichst du, warum sprichst du darüber, was kritisch an Biopsien ist, was kritisch an Chemotherapie ist. Und ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Du sagtest in einem Interview, die wahre Ursache von Krebs ist deiner Meinung nach, also die Zellveränderung, aber durch einen zu niedrigen Adrenalinspiegel. Kannst du das nochmal sagen? Also das hat man bei allen festgestellt und dadurch entsteht diese Zellteilung. Ja, sag doch bitte nochmal.
Vielleicht schon allgemein, es gibt aus meiner Sicht, natürlich gibt es viele Ursachen, man kann über Bakterien, Viren und alles Mögliche reden. Aber eigentlich gibt es drei große Gebiete, wie ein Tumor entsteht im Körper. Das eine sind Giftstoffe, so wie die Schulmedizin ja aussagt. Nur die Schulmedizin sagt ja, es ist 98%, außer bei Gebärmutterhalskrebs, wo sie dann von irgendwelchen Viren reden oder so, ja, wären es Giftstoffe. Kann ich nicht bestätigen, weil ich habe schon, ich weiß nicht, wie viele tausend Untersuchungen in meinem Leben von Patienten gesehen, die Giftstoffe in ihrem Körper gesucht haben. Also über Bluttests, über Haartests, über Urinanalysen, über Hautanalysen, über Biopsien. Man findet nur gar keine Giftstoffe, also vermehrt, die irgendwie was dazu beigetragen haben. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wie Asbest zum Beispiel. Ja? Asbest macht sogenannte Mesotheliome, also zum Beispiel Rippfellkrebs oder so. Das sieht man viel häufiger. Oder man sieht auch bei Lungenkrebs natürlich viel häufiger Raucher wie Nichtraucher. Also kann das ein Kofaktor sein, ja. Aber es ist nicht die Ursache. Das ist das große Problem. Was sind die Ursachen? Die Ursachen sind Traumata, ist das nächste. Und der mit Abstand häufigste Grund ist einfach ein lang andauernder Stress. Und da hat eine Frau, Dr. Waltraud Friedein, in den 80er Jahren, sie war eine Oberärztin bei diesem berühmten Professor Issels in Bayern, und die hat es rausgefunden. Die hat einfach einen Test gemacht, und zwar, weil sie was ganz anderes gedacht hat, das muss man auch wissen, hat sie mir mal schön erzählt. Sie dachte ja, sie möchte die extrem hohen Adrenalinspiegel bei Krebspatienten messen. Man muss dazu wissen, Josef Issels war ja der bekannteste Krebsarzt Deutschlands. Und aus der ganzen Welt sind Leute zu ihm da nach Bayern gekommen. Und er musste dann auch ins Gefängnis und ist dann nach Amerika und Mexiko abgehauen später. Aber es waren sehr oft finale Krebspatienten, die dort waren. Und natürlich muss man davon ausgehen, jemand, dem der Arzt schon dreimal gesagt hat, er wird bald sterben, dass der sehr viel Stress hat. Und wir gehen immer davon aus, wenn jemand viel Stress hat, hat er einen hohen Adrenalinspiegel, weil ja Adrenalin das Stresshormon ist, das unser Körper ausschüttet, wenn wir Stress haben. Und so war Dr. Waltraud Frieda natürlich extrem überrascht, als sie gesehen hat, wow, die meisten ihrer Krebspatienten, ich glaube im Buch schreibt sie sogar über 90%, bei uns, bei unseren eigenen Messungen sind so 70, 80%, die haben ja ganz niedrige Adrenalinspiegel, fast gar nichts mehr teilweise. Und dann hat sie sich einfach zwei Dinge, die zwei wichtige Fragen gestellt. Warum? Also warum haben die das? Das kann doch gar nicht sein. Und die zweite Frage war natürlich, was bedeutet es eigentlich, einen niedrigen Adrenalinspiegel zu haben? Weil in der Literatur, da kannst du lange suchen.
Ja.
Da wirst du nichts finden. Es gibt noch nicht mal in der Literatur irgendwo zu niedrige Adrenalinspiegel. Normalerweise bei allen Hormonen wirst du in der Literatur finden zu hoch und zu niedrig. Ja? Relativ einfach, aber nicht bei Adrenalin. Da gibt es nur ein zu hoch. Zu niedrig. Ich kenne keine Bücher, wo das wirklich erforscht wurde oder beschrieben. Ja, und dann hat sie aber herausgefunden, dass es eben so ist. Und dann hat sie zwei Dinge herausgefunden. Das erste war, sie hat einfach mit den Menschen geredet. Was war denn vor, nicht nach der Diagnose? Da hat sowieso jeder Stress. Aber was war denn vor der Diagnose? Und dann konnte sie relativ herausfinden, fast alle hatten einen lang andauernden Stress. That's it. Und dadurch ist Folgendes passiert: Das chromaffine System, also unsere Nebenniere, die produzieren jetzt das Adrenalin. Und dieses Adrenalin wird einfach permanent verbraucht. Wenn ich halt immer im Stress bin, dann verbrauche ich mehr, weil Adrenalin ist ja von der Evolution ein Hormon. Was macht dieses Hormon? Es macht ganz schnell gespeichertes Glykogen, also Zucker in den Zellen, heraus ins Blut, damit es in die Muskulatur kann. Und weil in der Muskulatur kann schnell verbrannt werden. So, also auf gut Deutsch sagt, wegrennen. Das ist der Sinn vom Adrenalin plus noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ich denke gut, ich bin voll hellwach. Ich bin also voll auf Hochtouren unter Adrenalin. So, und das ist der Sinn von Adrenalin. Jetzt leben wir aber im Jahr 2022. Wie würde man im Schwäbischen sagen, den Scheiß brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr. Ja? Für was brauchen wir doch Adrenalin heutzutage? Das ist ein altes Konstrukt, das man vom Wegrennen und von Kriegen und von was weiß ich was gekannt hat. Theoretisch bräuchten wir dieses Adrenalin nicht mehr. Aber Adrenalin hat einen ganz wichtigen Faktor in unserem Körper. Und zwar, es hilft, diesen Zucker sozusagen zu verbrennen, beziehungsweise aus der Zelle wieder herauszubringen, dadurch, dass der Zuckerspiegel in der Zelle runtergeht. Ja? Also Insulin, das kennt ja jeder, bringt sozusagen Huckepack die Glukosemoleküle in die Zelle hinein, genauer gesagt dann in die Mitochondrien. Und Adrenalin hilft es einfach, das dann dort zu verbrennen. Und wenn jetzt kein Adrenalin mehr da ist, dann bleibt einfach zu viel Zucker in der Zelle. Zuerst mal nichts Schlimmes. Alles okay, kann unser Körper gut damit umgehen. Aber so, obwohl Zucker ja der Lieblingsstoff unserer Zellen ist, ist zu viel Zucker leider tödlich. Also muss unser Körper einen Weg finden, diesen Zucker zu verbrennen. Und das geht relativ einfach durch einen sogenannten Gärungsstoffwechsel. Eine Fermentation findet da statt. Ja? Das heißt also, der Zucker wird jetzt verbrannt, aber ohne Sauerstoff. Und das ist das Hauptkriterium neben den Mutationen für eine Krebszelle. Eine Krebszelle lässt nämlich keinen Sauerstoff mehr in die Zelle hinein. Das kann man heute ja relativ einfach feststellen mit sogenannten PET-Untersuchungen, das heißt Positronen-Emissionstomographie. Für die, die nicht wissen, was ein PET ist, im Grunde genommen ist es wie ein CT, man kommt da in so eine Röhre, es werden Bilder in Schichten gemacht, beziehungsweise nicht in Schichten, sondern man kann auch wie als Ganzkörper oder so machen. Und dann kann man sehen, wo im Körper wird vermehrt Glukose aufgenommen. Und das macht eine Krebszelle. Die nimmt vermehrt Glukose auf und versucht die dann eben zu verbrennen, weil sie kann ja jetzt durch das, dass sie keinen Sauerstoff mehr hineinlässt, kann sie das 18- bis 20-fache an Glukose verbrennen wie eine normale Zelle. Und das kann man dann in einem PET-Gerät heute sehr, sehr schön sehen. Und das ist auch die Untersuchung, die ich immer anstatt Biopsie empfehle. Ja, weil ich immer gegen Biopsien bin, weil für mich gibt es nichts, ich sage mal, unintelligenteres, als in einen Tumor, in dem mindestens eine oder vielleicht sogar 10 Milliarden Krebszellen drin sind, da reinzustechen. Es ist doch klar, wenn ich da reinsteche, dann gehen die Zellen da raus ins Gewebe. Also verteile ich dich doch im ganzen Gewebe. Und deshalb macht es natürlich keinen Sinn, Biopsien zu machen. Wenn ich das also unbedingt wissen will, schneide ich entweder den ganzen Tumor raus oder ich mache eben eine PET-Untersuchung, da kann ich das auch sehen. Ja.
Ja. Das bedeutet, Es ist eigentlich ein Überlebensmechanismus vom Körper. Das heißt, er
Ja.
sammelt in diesem Tumor alles, was dem Körper sonst Schaden zufügen würde. Und in der modernen Medizin, sage ich mal, sticht man wieder rauf und holt alles wieder raus. Ja, das ist so quasi der Irrsinn,
Ja,
manchmal.
vielleicht darf ich das noch sagen. Also ein Tumor kann nicht nur jetzt mehr Zucker verbrennen. Er kann zum Beispiel auch Giftstoffe viel mehr verbrennen. Er kann zum Beispiel Pilze im Körper, die vermehrt da sind, abtöten. Ein Beispiel, zu was ein Tumor in der Lage ist. Wenn wir eine Maus haben, eine gesunde, jetzt haben wir eine Maus, die hat einen kleinen Tumor, und jetzt haben wir eine Maus, da fängt gerade der Tumor an zu wachsen. Und jetzt nehmen wir irgendeinen x-beliebigen Giftstoff. Und jetzt spritzen wir diesen Giftstoff in alle drei Mäuse hinein. Welche Maus stirbt denn am schnellsten?
Die noch keinen Tumor hat,
So
wäre
ist es.
ja. Aha.
So ist es. Genau so ist es. Und die mit Abstand am schwierigsten zu töten ist, ist die Maus mit einem vollentwickelten Tumor. Ja? Also es gibt Gift, je nachdem, man hat es mit verschiedenen Giftstoffen, man benutzt oft Teer oder Teerverbindungen. Es gibt Giftstoffe, da muss man die 80-fache Menge, eine Frau Dr. Kosmin hat da sehr viel drüber veröffentlicht und geforscht. Frau Dr. Kosmin konnte zeigen, dass man eine Maus, die einen Tumor entwickelt hat, jetzt in dem Fall war es meistens über Teergiftstoffe, hat man den Tumor erzeugt. Und hat dann Giftstoffe reingehabt. Man musste bis zum 80-fachen der Giftstoffmenge da reinspritzen, damit die Maus gestorben ist. Also
Okay.
das ist wie eine zweite Leber in unserem Körper.
Okay. Aber das bedeutet ja, also normalerweise ist ja so, okay, ich habe einen Knoten in der Brust und jetzt habe ich Angst, dass dieser Knoten so groß wird, dass er mich tötet. Also was würde denn passieren, wenn man sagt, was wäre die natürliche, wenn wir jetzt, sagen wir mal, nicht so eingreifen würden, wie die Schulmedizin es zum Beispiel tut, ja, es bekämpft, Krieg führen, oder auch die Erklärung, der Körper hat sich gegen mich selbst gerichtet. Das wird ja oft gesagt, okay, das heißt, es ist eine andere Sichtweise. Der Körper hat sich nicht gegen mich selbst gerichtet, er tötet nicht, was wird, sondern er versucht, mein Überleben zu sichern. Was mache ich dann mit diesem Tumor? Also wie würde ich vorgehen?
Ich frage mal anders. Die Chirurgie ist nur wenige tausend Jahre alt, ja? So, gehen wir mal 5000 Jahre zurück. Da gab es keine wirkliche Chirurgie. Aber da gab es schon längst Brustkrebs. Wir wissen heute, dass es, weil immer behauptet wird, nur heute würde es so viel Krebs geben. Früher hätte es keinen Krebs gegeben. Das bezweifle
Weil
ich
die
sehr.
Menschen länger leben, sagt man. Das
Oder weil die Menschen länger leben?
habe
Nein, 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 glaube ich auch nicht. Ich glaube all diese Dinge, die da behauptet werden, überhaupt gar nicht. Weil man sieht ja heute, wenn man mal so alte Mumien aufmacht oder wenn man also 20, 30, 40.000 Jahre alte Knochen findet, ganz oft Knochenmetastasen oder andere Tumore, die können leider oder Gott sei Dank jetzt für die Wissenschaft so lange überleben. Das gab es früher auch schon. Und man weiß aber aus all den Schriften, was haben denn die Menschen getan? Sie haben ein Problem gehabt und sie sind das Problem angegangen. Aber nicht wie heute in der Zerstörung, in dem Abtöten, sondern was zum Beispiel früher ganz normal war, ein kranker Mensch durfte, man muss ja sagen, durfte, weil wenn Arbeit natürlich früher überlebensnotwendig war, aber ein kranker Mensch ist so wie er in einer Tierherde, das auch darf nichts tun. Er darf in die Ruhe gehen. Ja? Und diese Therapie, die gibt es heute zum Beispiel nicht mehr, obwohl die auch noch vor 200 Jahren, wenn ich an Tuberkulose zum Beispiel weltweit denke, war Ruhe oder bevor das Antibiotika Penicillin kam, war ja Ruhe die mit Abstand wichtigste Therapie bei Tuberkulose. Ja, heute wird nur noch Antibiotika gegeben. Also Ruhe und die Problematik anzuschauen, das ist auch im Grunde genommen heute noch die normale Lösung für das Problem. Heute natürlich, es wird da herausgeschnitten, ja. Also hat man ja eine Zeit lang Ruhe. Aber ich möchte mal bei Brustkrebs eine schöne Statistik hier zeigen. Brustkrebs wird ja so getan, wie wenn das easy behandelbar wäre. Ja? Und ich weiß jetzt, 70, 80% der Frauen überleben dadurch und so weiter. Also da stimmen ein paar Zahlen nicht. Ja? Also erstens mal, wir haben dieser 50, 55.000 Frauen, die neu diagnostiziert werden. Wir haben aber 25.000 Frauen, die im Brustkrebs sterben. Das ist die Hälfte. Und nicht, natürlich wird da jetzt, die Statistiker kommen jetzt gleich mit irgendwelchen Dingen und sagen, ja, das kann man so nicht sehen, weil da wird das und das mit eingerechnet und so. Aber ich sage mal so, für ganz einfach denkende Menschen, ungefähr die Hälfte der Frauen, die dieses Jahr neue Brustkrebs kriegen, die alten sterben ungefähr plus minus die Hälfte. So.
Und hatten die alle eine Behandlung, eine schulmedizinische Behandlung?
Ja, fast alle haben schulmedizinische Behandlung gehabt, richtig. Und aber jetzt geht es ja weiter. Das ist ja diese berühmte Fünf-Jahres-Grenze, die als Heilung gemacht wird. Ja? Wenn eine Frau jetzt mit 6 Jahren stirbt, ist die ja geheilt in der Statistik.
Na so.
Ja? So, wenn ich jetzt mal anschaue, wenn Frauen nach einem Jahr ein Rezidiv haben und dann schaue ich jetzt die offizielle Statistik an, dann ist die im Moment irgendwo im Bereich, die offizielle, die guten, zwischen 10 und 12%. Das heißt, wenn die 5 Jahre rum sind und eine Frau hat ein Rezidiv, dann sterben 9 von diesen 10 Frauen sterben. 90% sterben. Also, wenn da immer behauptet wird, ja, das ist alles so gut, oder bei Darmkrebs wird er ähnlich behauptet, aber dann liegt es an was ganz anderem. Das liegt daran, dass durch die Vorsorgeuntersuchungen und also Mammografien und endoskopisch, jetzt bei Darmkrebs, ganz einfach Tumore einfach in Anführungsstriche, wenn die noch kleiner sind, entdeckt werden. Und es ist ja klar, wenn ein Tumor, ich mache mal ein Beispiel, wenn ein Tumor nach 10 Jahren jeden Wirt tötet, ja, so, dann ist ja klar, wenn ich den im Jahr 2 oder 3 entdecke, dann lebt er noch 5 Jahre und ist geheilt. Wenn ich den aber erst im Jahr 6 entdecke, dann stirbt er eben 100%, weil alle mit 10 sterben. Also es ist eine relativ einfache Mathematik und deshalb sehen die Zahlen heute besser aus, weil einfach die ganzen Vorsorgeuntersuchungen die Leute früher entdecken lassen. Wenn wir jetzt aber mal den Professor Hölzl, einer der sag mal, bekanntesten onkologischen Statistiker in Deutschland aus München, wenn wir dem seine Arbeiten sehen, dann können wir nachlesen, dass Frauen heutzutage mit Mammakarzinomen 2 Monate kürzer leben als in den 80er Jahren, Anfang der 90er bis 96 gehen die Statistiken. Also, wo ist denn hier dieser Fortschritt in der Onkologie, wo permanent behauptet wird, wir haben neue Chemotherapien, was sowieso nicht stimmt, das ist schon 20 Jahre her, eine neue Chemotherapie. Heute hat man halt diese ganzen unglaublich teuren Antikörper, ja. Nur, wenn wir jetzt mal den Bottroper-Skandal anschauen, wo ja ein Apotheker statt diesen Antikörpern einfach den Leuten Wasser gegeben hat, ja, über 60.000 Fälle übrigens, bei über 60.000 Fällen und keiner hat es gemerkt, muss man sich ja schon mal die Frage stellen, was taugen denn diese ganzen Antikörper, ja. Also ich kenne außer Gleevec eigentlich keinen Antikörper, der wirklich bewiesen hat, dass er bei Krebs, vor allem bei epithelialen Tumoren, wirklich hilft, ja. Also bei einer chronisch-myeloischen Leukämie, ja, da würde ich auch sagen, nehmen Sie Gleevec. Aber ansonsten, diese ganzen Antikörper, das ist ein Milliardenbusiness, so wie jetzt gerade eben im Impfung das ganze Milliardenbusiness ist, so ist jetzt in den Antikörpern das große Geld zu verdienen, da fließt alles Geld rein. Und die Problematik ist ja, die Firmen, die es verkaufen, dürfen auch die Studien veröffentlichen und dürfen auch die Prospekte veröffentlichen und dürfen die Zahlen veröffentlichen und dürfen sagen, mein Medikament ist gut oder schlecht. Ich meine, mal ganz ehrlich, wie wahnsinniger geht es denn noch, ja?
Ja, da gibt es auch so viele Parallelen zum Thema Impfstudien, habe ich für mich festgestellt und beim Thema Krebs. Also erstmal haben wir jetzt schon festgestellt, es gibt nicht wirklich eine Langzeitstudie. Wenn die Frau nach 5 Jahren, wenn der Krebs nicht wiederkommt, dann gelte ich als geheilt. Wenn er nach 6 Jahren wiederkommt, bin ich nicht mehr in dieser Statistik drin, okay. Aber dann ist ja ein Problem, dass es oft so ist, dass es nicht mal Vergleichsstudien gibt. Das beschreibst du auch in deinem Buch. Weil dann gesagt wird, das wäre nicht ethisch korrekt. Wir lassen denjenigen sterben, wenn wir ihm nicht die Chemo geben. Das ist beim Impfen die gleiche Argumentation, habe ich festgestellt. Es ist nicht ethisch korrekt, den Menschen keine Impfungen zu geben, weil wir ihnen dann im Zweifel nicht helfen. Ja, also da gibt es, das heißt, wir dürfen im Prinzip auch nicht selber entscheiden. Also du hast zum Beispiel in deinem Buch geschrieben, wenn bei meinem Kind jetzt Krebs festgestellt wird oder ein Tumor. Und der Arzt empfiehlt eine Chemotherapie, dann bin ich auch gezwungen, als Elternteil dieser Empfehlung zu folgen. Sonst wäre das ein Sorgerechtsfall für den Staat und dann könnte mir das Kind weggenommen werden. So war es, glaube ich, auch bei Pilar, dem österreichischen Arzt. Der hatte diese Thematik. Und das ist ja schon irgendwie verrückt auch.
Ja, also bei Kindern sind es Tragödien, da wo ich leider auch schon welche erlebt habe, ist es ganz schlimm. Aber es ist ja auch, ich sage mal, bei uns Erwachsenen ist es auch nicht so sehr viel besser. Dort findet die Kontrolle halt über das Geld statt. Ich sage einfach mal, wenn ich heute ins Krankenhaus gehe und sage, okay, gut, ich möchte eine Operation, anschließend möchte ich in die Reha gehen, anschließend möchte ich das oder jenes, aber ich mache zum Beispiel keine Chemotherapie oder Bestrahlung. Also ich habe schon verdammt oft erlebt, dass dann der Chirurg gesagt hat, dann operiere ich sie
Ah
nicht.
ja, oder?
Es geht ja teilweise noch schlimmer, die sogenannten Sandwich-Therapien. Sandwich einfach zuerst Chemo, dann OP, dann wieder Chemo, und in der Mitte ist die OP, deshalb nennt man das Sandwich. Diese ganzen Sandwich-Therapien, ich erlebe immer, immer öfters, dass Ärzte sagen, nee, jetzt machen wir zuerst mal drei oder oftmals auch sechs Chemotherapien und dann machen wir in der Regel dann Operationen oder was anderes und dann machen wir noch Chemotherapien mit Bestrahlung zum Beispiel oder Antikörper oder Antihormontherapien oder sowas. Und wenn die Patienten sagen, nee, das will ich nicht, dann verweigern sich die Ärzte und noch schlimmer, die Kassen. Und wir sind in Deutschland noch gar nicht so schlimm übrigens. In Amerika ist es viel schlimmer. In Amerika musst du unterschreiben, dass wenn du anschließend nicht die Chemotherapie machst, dann kannst du deine Operation selber bezahlen. Was in Amerika übrigens deutlich, deutlich teurer ist wie in Deutschland. Ja? Also da ist man immer gleich fünf und oftmals selbst für kleinste Operationen sechsstellige Summen los. Und bei uns ist es Gott sei Dank noch nicht ganz so schlimm in Deutschland, aber wie auch immer, der sogenannte wissenschaftliche Standard, der sogenannte Goldstandard, wie die das nennen, ja, bei den Krankenkassen, muss man sich ja mal überlegen, wer bestimmt es eigentlich, was eine richtige Therapie ist. Wir haben ja heute alle diese S3, Leitlinien, ja, wie die das so schön nennen, ja. Und man muss ja mal fragen, ich nehme mal Ovarialkrebs daraus, ja. Da ist ein Medikament drin, das heißt Avastin, ja. So. Und Avastin hat jetzt, ich weiß nicht, wie viele Studien gezeigt, dass es nichts taugt. So. Trotzdem ist es in Deutschland in den Leitlinien drin. Und da muss man sich wirklich mal fragen, wie haben die das eigentlich geschafft, diese Pharmafirma, mit so ein Nonsenspräparat in diese Leitlinien zu bringen? Ja, oder wie kann es sein, dass in den Leitlinien ja maximal fünf Therapien drin sind, ja? Also Krebstherapien, also Operation, Chemotherapie, Bestrahlung, Antihormonen, Antikörper. Nur diese fünf Therapien. Jetzt gibt es ja weltweit, ich weiß nicht, wie viele Studien mit anderen Therapien, von Fiebertherapien angefangen bis irgendwelchen anderen zytostatischen Stoffen, von Vitamin C, Ukrain, Galvanotherapien, also auch Therapien, die Tumore zerstören, wo es gar nicht um, ich weiß nicht, was geht, sondern wirklich um Zerstörung geht. Aber die werden einfach nicht zugelassen. Die werden einfach nicht benutzt, ja, weil der wissenschaftliche Standard erlaubt es nicht, ja. Und da muss man sich schon fragen, wer zum Teufel hockt da eigentlich bei der Krankenkasse und sagt, was gut ist und was schlecht ist? Und von wem werden die eigentlich beraten? Und wir kennen ja die Antwort im Grunde genommen. Die ist relativ einfach. Es geht hier um viel Geld. Aber man kommt ja, wie jetzt bei Corona ja auch, immer sofort in folgende Problematik. Wenn man jetzt hergeht und sagt, naja, die Pharmafirmen, das ist nicht ganz so korrekt, was die da machen, um das mal ganz freundlich auszudrücken. Ja? So, dann kommt man sofort in diese Kategorie Pharmahasser und Ärztehasser und ich was weiß ich
Verschwörungstheoretiker.
was. Ja, und Verschwörungen, ich weiß nicht was.
Zwei, drei.
Aber ich meine, wir müssen doch diese Themen anschauen. Die Hauptproblematik, die wir doch weltweit haben, ist, dass es keine unabhängigen Studien gibt. Pharmafirmen machen Studien. Ich meine, das ist doch so, wie wenn ich ein Studium an der Universität mache, ich muss meine Abschlussprüfung machen und ich korrigiere sie selber. Ich vergebe mir selber die Note. Es gibt gar keinen Doof. Wer lernt nun da noch? Wer macht da noch irgendetwas? Niemand. Niemand macht da irgendwas mehr. Wenn das so, aber genau so funktioniert es weltweit. Und wenn man das anspricht, dann gilt man sofort als, ja, was ich gerade genannt habe. Und da aber, wir müssen immer und immer wieder neu darüber reden. Weil, was ist denn dadurch passiert? Es gibt in Deutschland eine Organisation Medsis, das heißt, mein Essen zahle ich selber. Das sind Ärzte, die sagen, nein, wir machen da nicht mehr mit. Wir wollen uns nicht kaufen lassen von Pharmafirmen. So, jetzt wissen wir aber leider, das sind nur 0,25% aller Ärzte drin. Von 400 ist ein einziger in dieser Organisation. Und 399 Ärzte sind nicht in dieser Organisation.
Ja, weil sie dann auch kassenärztlich nicht mehr behandeln können, oder? Also sie würden ja sofort aus.
Nein, 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 da sind ganz normale AOK-Ärzte drin. Das würde das nicht verhindern. Sie sagen nur, wir erlauben nicht mehr, dass Pharmavertreter uns Geld anbieten, uns bestechen. Wir nehmen das alle nicht mehr an. Aber wir müssen einfach mal die Realität anschauen. In Deutschland von 400 Ärzten empfangen 399 Pharmavertreter. Und was machen die denn da eigentlich bei den Ärzten? Was machen die? Der Arzt gibt ihm seine kostbare Lebenszeit, weil das ist das Wichtigste, was er hat. Seine kostbare Lebenszeit gibt der Arzt diesem Pharmavertreter, um sich was anzuhören. Wahrheiten und Wissenschaft, ich bitte dich, wir alle wissen, dass ein Pharmareferent dafür da ist, für seine Firma etwas zu verkaufen. Punkt aus Amen. Und hier liegt die Problematik. Die Ausbildung ist gekauft, weil an den Universitäten, da kommt ein Pharmavertreter nach dem anderen rein, um die Professoren sich zu kaufen. Die ganzen Zeitschriften sind gekauft, die ganzen Seminare und Vorträge, die es weltweit gibt, sind alle gekauft. Also wir brauchen unbedingt, wie es früher ja mal übrigens üblich war, dass der Staat das kontrolliert. Also was wäre die Lösung? Ich will ja nicht nur immer schimpfen. Ich biete ja auch relativ einfache Lösungen an. Ganz einfach. Wir haben eine Organisation in Deutschland. Und diese Organisation macht die Studien. Und die Pharmafirmen bezahlen diese Organisation, dass sie die Studien macht. Und anschließend wird diese Studie von dieser Organisation veröffentlicht. So müsste es sein. Aber was vielen Patienten nicht bewusst ist, genau das findet nicht statt. Und deshalb haben wir keine unabhängigen Studien. In der Onkologie gibt es im Grunde genommen, da musst du mit der Lupe suchen, um irgendwo, nicht nur in Deutschland, weltweit irgendetwas Unabhängiges zu finden.
Ja, so ist es im Prinzip beim Impfen auch. Ich will nur noch einen Satz sagen, das ist mir noch mal eingefallen. Du hast sogar in deinem Buch geschrieben, wenn ein Arzt die Mutationstheorie, wenn er dieser nicht folgt, obwohl sie schon wissenschaftlich widerlegt ist, dann würde er seine Approbation verlieren. Also dann könnte er in diesem System nicht mehr.
Er verliert die Approbation nicht direkt, wenn er das verleugnet, aber er wird unglaubliche Probleme bekommen mit der Bezahlung der Krankenkasse. Er wird mit den Ärztekammern, wo er angemeldet sein muss, wird er Probleme bekommen. Er wird geächtet werden bis zum geht nicht mehr, was ich mehrmals gesehen habe. Und man kann ihm dann die Approbation sogar entziehen, da hast du recht. Wenn er dann zum Beispiel sagt, okay, gut, bei dem oder jenem wende ich den Goldstandard nicht an, ja, sondern ich mache das oder jenes, dann wird man ihm die Verantwortung, und sollte dieser Patient dann sterben, dann entzieht man ihm die Approbation. Also als Beispiel, du bist Arzt und zu dir kommt ein finaler Krebspatient, der metastasiert schon ist, überall. Und du machst nicht irgendeine Standardtherapie, sondern diese Therapie. Wenn dieser Patient stirbt, wo ja die Chance auch in der Alternativmedizin weit über 90% ist, ja, dann trägst du die komplette Verantwortung. Wenn du den Goldstandard machst, bist du juristisch komplett aus dem Schneider. Ärzte, die betonen zwar immer diesen Lieblingssatz, ja, wenn sie das nicht machen, kann ich keine Verantwortung für sie übernehmen. Nur mal ganz ehrlich, welche Verantwortung übernimmt ein Arzt für seinen Patienten? Wo? Diese Romantik, die wir da manchmal im ZDF sehen, über den Hausarzt oder irgendetwas, das gibt es schon lange nicht mehr, um Gottes Willen. Ein normaler Hausarzt, der sieht mindestens 70 bis 130 Leute am Tag, an einem einzigen Tag. Da gibt es keinen, dass der sich hinsetzt und noch sich um seinen Patienten kümmert, dem zu Hause dreimal anruft und ich weiß nicht was. Das gibt es nur im Fernsehen. Das gibt es alles in der Realität überhaupt gar nicht mehr. Ja? Da geht es ums tägliche Überleben. Und also wir sind Heute, wir haben ein, so muss man sagen, die Politik genauer gesagt, hat ein System kreiert, in dem ein Arzt nicht mehr Arzt sein kann, sondern er muss einfach Dienstleister sein, um seine Rechnungen zahlen zu können und muss diese Fließbandmedizin machen, weil sonst hat er am Monatsende nichts mehr übrig. Ein Arzt bekommt für alle seine Gespräche mit einem Patienten gerade mal plus minus 30 Euro im Quartal. Das heißt, er bekommt 10 Euro im Monat. Ja, wie soll ein Arzt mit einem Patienten reden? Wie soll das gehen mit 10 Euro? Ich würde auch nicht mit 10 Euro meine kostbare Lebenszeit hergeben. Ja? Geht doch gar nicht. Wie soll das gehen? Weil dann kann ich doch meine Miete und meine Angestellte nicht mehr bezahlen.
Also es ist immer der Kostenfaktor, ja, viel Zeitmangel, Zeitdruck, Gelddruck sozusagen. Aber du hast auch gerade noch zwei wichtige Sachen sind mir dabei klar geworden. Es geht auch immer übers Wording. Wir werden ja viel über äußere Bilder, äußere Worte, wird ein Bild geformt, was aber gar nicht so wahr ist. Also du hast gerade angesprochen, Schwarzwaldklinik, ja. Die ältere Generation kennt es noch, ja, jahrzehntelang geschaut. Da entsteht ja ein Bild im Kopf, das überhaupt nicht der Realität entspricht. So ist es auch, wenn man Kindern von Bauernhöfen erzählt, aus Kinderbüchern, entspricht ja null der Realität. Plus das Wort, was du gerade sagtest, Goldstandard, das kennen wir, glaube ich, auch alle aus der Corona Zeit, als der PCR-Test der Goldstandard war. Also man formt immer über Worte Bilder im Kopf, ja. Also das nur mal, damit wir ein bisschen achtsamer werden. Aber ich würde gerne noch mal zum Thema Impfen zurückkommen, weil ich da so viele Parallelen entdeckt habe. Würdest du sagen, ich habe mal jemanden interviewt dazu, der sich sehr mit dem Thema Impfen beschäftigt hat, gefühlt alle Studien kannte, und er hat im Interview gesagt, dass man zum Beispiel in Gehirntumoren auch immer bestimmte ja, aus dem Affenrhesus-Gen belegen konnte, dass das aus einem bestimmten Impfstoff stammt, ja, dass es nur diese Verbindung geben konnte. Und Impfkritik ist auch nicht gern gesehen, wenn wir es offen sagen dürfen. Ja, aber was gibt es deiner Meinung danach eine Verbindung zwischen dem Thema Impfen, weil auch das ist schlagartig angestiegen seit den 70er, 80er Jahren? Gibt es da, ich weiß nicht, wie viele Impfungen die Kinder jetzt bekommen im Vergleich zu früher? Und gleichzeitig steigt die Zahl der Krebskranken. Ich habe mich gefragt, gibt es da eine Korrelanz?
Also, ich kann nur eine Statistik, die ich kenne, sagen und ein paar persönliche Erfahrungen. Weil ich kenne keine Studien, die das beweisen, was du gerade gesagt hast. Ja, vielleicht gibt es da irgendwo, ich kenne sie leider nicht. Ja. Weil das Problem ist, man muss immer aufpassen. Nur weil mehr Störche sterben, heißt es noch lange nicht, dass weniger Kinder geboren werden. Ja? Und hier muss man aufpassen. Nur weil mehr geimpft wird, bedeutet es noch lange nicht, dass deshalb mehr Krebs ist. Kann es aber sein? Oh ja. Wenn ich denke, diesen Winter werden ganz viele junge Menschen sterben an sogenannten Zytokinstürmen. Ja? Also, weil durch die Impfung wird bei jungen Menschen einfach das Immunsystem wird überreagieren. Ja? So, und natürlich wird man das nicht zurücknehmen oder sowas, zurückführen, sorry, auf irgendwelche Impfungen, ja, aber das wird passieren. Was es ja auch gibt, ist diese Studie, die dann ja schnell vom Markt verschwunden ist, was, einem guten halben Jahr beim amerikanischen Militär veröffentlicht wurde, ja, dass es also deutlich mehr Krebsfälle gab im Jahr 2021 gegenüber 19 und 18. Und dann, als die Zahlen jemand aus Versehen veröffentlicht hat, wurde das schnell weggenommen und man hat gesagt, ja, es gab da ein mathematisches Problem und jemand hätte das im Computer falsch berechnet. Und ich weiß ja auch nicht die Wahrheit, aber es war auffallend zu sehen. Dann kann ich aber, wenn auch nur in wenigen Fällen, und auch ein Bekannter von mir aus Hamburg hat mir Ähnliches erzählt. Ich kann ein paar Fälle jetzt sehen, wo ich gesehen habe, zum Beispiel, das ist noch nicht wirklich ein paar Tage her, als ein junger Mann ein Rückfall innerhalb von 3 Tagen nach der Impfung bekommen hat, bei seinem Gehirntumor. Ja? Jetzt habe ich aber schon 3 solcher Fälle. Passt immer noch ein Zufall. Ja, man könnte immer noch argumentieren mit Zufall. Ich habe aber jetzt ich mache jeden Tag Hotline bei Krebs 21 und spreche da mit Menschen und bekomme da schon einiges mit. Und jetzt habe ich ja früher nicht getan, aber seit Corona mache ich das natürlich auch immer so parallel. Was haben Sie geimpft bekommen? Wann ist es geimpft bekommen? Und es gibt ein paar Fälle, wo Tumore im Grunde genommen nicht mehr da waren, also nicht mehr messbar waren im CT oder Ultraschall. Und kurz nach der Impfung, und mit kurz meine ich Tage, nicht Wochen oder Monate, sondern maximal eine Woche, regelrecht wieder extrem schnell gewachsen sind. Man muss dazu wissen, Tumorzellen, die teilen sich in der Regel nicht schnell. Ja? So. Das heißt, ein Tumor kann nur auf zwei Arten wachsen. Entweder er hat diese seltene Begabung, dass er extrem schnell wächst, was aber ganz, ganz selten vorkommt, oder aber, das ist der viel häufigere Fall, es entstehen jeden Tag extrem viele neue Krebszellen, ohne dass die alten absterben, wie schon Dr. Budwig in den 50er Jahren bewiesen hat. Und ich glaube, dass das jetzt immer häufiger passiert, dass einfach also eine Überreaktion durch den Impfstoff passiert und dann extreme Milieuveränderungen passieren. Ja? Ich kann das nicht beweisen. Es gibt keine Studie, es gibt keine Dinge, aber ich kann diese wenige Fälle, die habe ich, die hatte ich früher nicht so. Ja, also nicht in diesem, natürlich, das gab es immer mal, dass ein Tumor schnell gewachsen ist. Aber so viele, wie ich im Jahr 2022 mitbekommen habe, ist es doch also wirklich deutlich mehr wie früher. Und ich habe da noch nie eine Umfrage gestartet, weil das unglaublich viel Arbeit wäre. Aber ich bin davon überzeugt, würden wir das in ganz Deutschland mit ein paar tausend Onkologen nachfragen, würden wir wahrscheinlich bemerken, dass es schnell wachsende Tumore vermehrt gibt seit Corona, ja. Da bin ich ziemlich davon überzeugt, auch wenn ich es im Moment nicht anhand von signifikanten Zahlen beweisen kann.
Ja, und Lothar, jetzt hast du schon erwähnt, Frau Budwig, ja, du hast ihre Ernährungstherapie genommen. Also du bist Gründer des 3E-Zentrums für alternative Krebstherapien sozusagen. Und 3E bedeutet Ernährung, Entgiftung, Energie. Ja,
So
und
ist es.
würde gern auf das Thema Ernährung eingehen, weil ich habe auch mal ein bisschen zum Thema Milch geforscht. Ja, also und da gibt es auch Berichte oder Artikel, die sagen, dass die Milch eigentlich, die Milch ist ja eigentlich für das Kalb da, ja, dass das Kalb innerhalb von 9 Monaten richtig viel Gewicht zulegt. Und für den Menschen sozusagen, wenn wir diese Hormone dann über die Milch zu uns nehmen, dass auch das ein Faktor sein kann, warum Tumore entstehen können, ja, also dass es Zellteilung bei uns bewirkt, wie auch immer. Und deswegen habe ich mich gewundert, du hast die Öl-Eiweiß-Kost. Kannst du noch mal sagen, was jetzt an meinen Artikeln falsch ist oder warum ihr das so
Ja.
einsetzt, ja?
Also da gibt es unglaublich viele Irrtümer, auch bei dem Thema Milch. Also ich kann mich an manche Gespräche mit Frau Dr. Budwig erinnern, weil die Milch ist ja nicht erst, ich sage mal, in diesem Jahrtausend hat die einen negativen Touch, sondern schon in den 80er Jahren gibt es Bücher, wo viele geschrieben haben, um Gottes Willen trinkt ja keine Milch und so. Ja? Also man muss da ein paar Dinge unterscheiden. Zuerst mal bleiben wir ganz kurz beim Thema Milch. Erstens mal ist es ein Riesenunterschied, ob ich eine Rohmilch oder eine homogenisierte oder eine ultra-hocherhitzte ist. Ja. Das Einzige, was einigermaßen akzeptabel ist, ist pasteurisiert. Ja. Mit Abstand am besten ist natürlich Rohmilch. Ja. Dann diese permanente Argumentation, dass die Hormone, die in dieser Milch drin sind, ja, mir konnte noch keiner erklären, wie die eigentlich, wenn sie durch die Magensäure gehen, überleben. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also meines Wissens werden die Hormone im Grunde genommen komplett oder fast komplett zerstört durch die Magensäure. Ja? Also die können im Körper so nicht ankommen. Ja? So, das ist mal das Erste. Das Zweite jetzt, wenn wir bei der Öl-Eiweiß-Kost sind. Budwig, das wissen viele nicht, hat niemals erlaubt, Milch zu trinken oder Quark zu essen oder Leinöl zu trinken. Niemals. Was hier gemacht wird, ist Folgendes. Man mischt diese Dinge und erzeugt ein sogenanntes Lipoprotein, also eine Mischung zwischen Fett und Eiweiß. Und das ist natürlich etwas anderes. Ich mache mal ein anderes Beispiel: Natrium, also Natriumchlor, ja? Natriumchlorid. Was ist das? Das ist Kochsalz. Unser ganz normales Salz, das wir, was wir morgens auf die Eier tun oder sonst irgendwo auf Schnitzel. Ja? So. Wenn wir Natrium und Chlor spalten, niemand käme auf die Idee, Chlor zu trinken. Niemand. Aber als Natriumchlor, kein Problem, jeden Tag. Ja? Und so muss man das auch in der Öl-Eiweiß-Kost sehen. Budwig hat nie gesagt, die Leute sollen Milch trinken oder Quark essen. Um Gottes Willen, natürlich nicht. Hat sie natürlich gewusst. Aber wenn man Quark, Leinöl und Milch mischt, entsteht ein Lipoprotein. Und dieses Lipoprotein agiert im Körper vollkommen anders. Für die Leute, die wissen, was kinesiologische Tests sind, die können Folgendes machen. Sie können einfach mal den Arm ausstrecken und da eine Schüssel Milch auf die Hand nehmen oder eine Schüssel Quark. Die meisten werden etwas schwächer dann dadurch. Ja? Wenn Sie ein Lipoprotein auf dem Arm haben, ja? Also den Quark, Leinöl und Milch gemischt, dann bleibt es stark. Also man kann da an so Kleinigkeiten, kann man das manchmal sehen, ob man das besser verträgt. Aber nochmal, die Idee der Öl-Eiweiß-Kost ist, Energie in den Körper zu bringen, zu übertragen und durch die richtigen Fette die Zellmembran zu stabilisieren, beziehungsweise die Zellmembranspannung wieder nach oben zu bringen. Das kann man nicht, indem man Milch trinkt oder indem man Leinöl trinkt oder sowas. Ja? Das geht nur dann, wenn man das Leinöl wasserlöslich bringt. Jetzt ist Leinöl ja ein Fett. Und ich muss dieses Fett wasserlöslich bringen. Und ich kann es eben wasserlöslich bringen mit schwefelhaltigen Aminosäuren, so wie sie im Magerquark, das ist auch wichtig, im Magerquark sind. Und diese Verbindung, da entsteht, was die Chemiker dann Oszillierung nennen, ja? Also Oszillierung bedeutet in dem Fall, da springen Elektronen hin und her, ja? Also zwischen dem positiv geladenen und dem negativ geladenen im Quark und im Leinöl. Und dieses, was Budwig dann Leben genannt hat, ja? Diese Bewegung der Elektronen, diese Abgabe, die findet dann über den Quark statt. Und übrigens nicht über das Leinöl, das verstehen auch viele nicht, ja. Und diese Elektronenübertragung, das ist das, was wir wollen. Wir nehmen etwas extrem elektronenreiches wie Leinöl und machen das jetzt wasserlöslich. Warum? Damit es ins Blut kann, damit die Energie übertragen werden kann. Und das ist das, was viele einfach nicht verstehen. Bin ich für Milch trinken? Ich bin absolut dagegen. Aber Milch in einem Lipoprotein ist extrem gut. Und diese Differenzierung machen die meisten Menschen nicht. Die sagen dann einfach, Milchprodukte sind schlecht oder tierische Produkte sind schlecht. Ja, aber dann darf ich doch all die Phytoöstrogene, die in den Pflanzen sind, dann dürfte eine Frau mit Brustkrebs das alles nicht essen. Da sind ja mehr Östrogene drin wie sonst wo. Also dann darf ich diese Argumentation ja nicht nur auf einen Bereich, dann muss ich ihn in alle Bereiche tun, ja. Und ich könnte jetzt, ich weiß nicht, wie viele Pflanzen nennen, die wir permanent essen, wo Stoffe drin sind, die theoretisch unglaublich unschöne Dinge in unserem Körper machen. Aber das ist doch alles Nonsens, weil wir reden permanent nur von Materie. Also welche Enzyme, welche Mineralien, welche Vitamine. Ich meine, wenn ich denke, was es alles um das Thema Vitamine gibt da draußen, ja. Aber um was geht es denn eigentlich? Es geht doch nicht um Materie, wenn wir essen. Es geht um Elektronen, es geht um Energie. Wenn ich jetzt, sage ich mal, zwei Äpfel hier in der Hand hätte. Ein Apfel ist voll mit Elektronen und reich und ein Apfel ist im Grunde genommen tot gelagert, ja, und da ist nichts mehr drin und mit Stickstoff hochgezogen und kaputt. Den würdest du den Unterschied kaum schmecken. Du würdest das nicht merken. Du würdest das essen und sagen, das sind zwei tolle Äpfel, ja, aber ein Apfel ist einfach tot. Und was ist der Unterschied? Oder noch ein Beispiel. Es gibt da draußen verrückte Firmen, die unglaublich kranke Dinge wie Hamburger oder sowas verkaufen. Ja? So. Wenn ich jetzt aber einen Hamburger mal anschaue, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung das zerlegt, also wie viel Fett hat der, wie viel Eiweiß hat der, wie viel Kohlenhydrate hat der, dann hat so ein Hamburger exakt die beste Mischung. Exakt 50, 60% Kohlenhydrate, 20% Fett, 30% Proteine, das hat ein Hamburger. Aber warum esse ich diesen Müll nicht? Weil da keine Elektronen drin sind. Das ist doch die Problematik. Und wir müssen einfach, wenn wir um Essen halt, wir diskutieren halt nur noch Fleisch oder nicht Fleisch, Veganer, Vegetarier oder ich weiß nicht was, was Ding. Nein, das ist doch nicht. Thema Veganer. Bin ich ein Freund von Veganer? Natürlich bin ich ein Freund. Nur, ganz ehrlich, wenn ich sehe, welchen Müll in jedem Bioladen steht, da gibt es jetzt überall Abteilungen für Veganer. Das ist alles totes Zeug, was da verkauft wird. Ja? Da wird hocherhitzte Sojamilch verkauft, neben irgendwelchen, ich weiß nicht, Fleischersatz, Müllzeug mit Tapetenkleister drin und ich weiß nicht was. Ja? Wir müssen komplett umdenken, wenn wir essen. Und Essen bedeutet Elektronen. Elektronenreich zu essen. Und da darf man nochmal was nicht vergessen. Essen muss auch Spaß machen. Das ist zum Beispiel der große Vorteil, warum ich ein größerer Freund der Öl-Eiweiß-Kost wie der Gerson-Kost bin. Gerson ist frisch gepresste Säfte trinken. Ja? Gerson hat unglaublich tolle Erfolge bei Krebskranken. Und ich habe die selber dokumentiert, daher weiß ich das. Aber Öl-Eiweiß-Kost hat den riesen Vorteil, das schmeckt fantastisch. Das Frühstück schmeckt gut, frisch gepresste Säfte sind gut, das Mittagessen ist fantastisch, das Abendessen ist fantastisch. Das schmeckt gut. Und wir brauchen Lebensfreude. Wenn ich mich jetzt geißle und sage, ja, okay, gut, weil ich die ganze Tierwelt retten möchte, esse ich jetzt nur noch Soja, dann muss ich sagen, naja, tut mir leid, aber ist jetzt eine Kuh mehr wert wie ein Hase? Weil, oder eine Maus oder eine Ameise, weil für all diesen künstlichen Anbau von, zum Beispiel von Soja werden mehr Tiere getötet, wie für die scheiß Hamburger von McDonald's. Ja?
Und also, Regenwälder abgeholzt.
Ja, ja, natürlich. Das ist also, wir müssen aufpassen, alles zu idealisieren, alles zu, ich weiß nicht was, sondern wir müssen einfach immer die Dinge anschauen und müssen einfach sagen, halt mal, wir sind doch nicht auf dieser Welt. Der liebe Gott möchte nicht, dass ich depressiv durchs Leben renne. Der möchte, dass ich ganz viel Spaß habe. Und zum Beispiel Fleisch zu essen, bedeutet doch nicht, diesen Müll von irgendwelchen Hamburgerfirmen zu essen oder sonst irgendwas. Das bedeutet nicht, für Massentierhaltung zu sein und so weiter. Und Veganer zu sein, bedeutet nicht, elektronentotes Müll essen, nur weil es immer Bioladen geht. Ja? Also wir müssen immer alles anschauen. Und für mich, was ich jetzt so in den letzten 2 Jahren vor allem gesehen habe, die Lebensfreude geht bei ganz vielen Menschen total verloren. Also es gibt ja schon Menschen, die essen nur noch nach Tabellen oder ich weiß nicht was und die können noch nicht mal mehr einen Zwetschgenkuchen mit Sahne genießen, ja? Weil sie denken dann, ich weiß nicht, was passiert. Nichts passiert. Geh doch mal in ein Altersheim und schau dir die 100-jährigen Leute an und was die in den letzten 20 Jahren gegessen haben. Katastrophal, sage ich dir. Ich weiß das, weil ich mich mit dem Thema, warum man 100 wird, seit vielen Jahren intensiv beschäftige. Ja? Und Ernährung spielt da gar keine so große Rolle, wie viele Menschen denken. Ja? Das sind fast alles Fleischesser, das sind fast alles, die im Altersheim hast du mal gesehen, was die armen Leute da zum Essen kriegen. Das ist furchtbar. Die vergiften die alten Leute und die sterben trotzdem nicht. Die werden nicht 100, weil sie so gesund dort leben im Altersheim. Die werden 100, obwohl sie dort leben. Ja? Es sind also andere Dinge. Und was ich bestätigen kann, was ist das andere, wie man alt oder gesund wird, ist Spaß zu haben, Freude zu haben und eben, wie wir das nennen, im Parasympathikus zu leben. Also auf gut Deutsch gesagt, kein Adrenalin zu verbrauchen. Auf gut Deutsch gesagt, Herr Lauterbach, du kannst mich mal, du interessierst mich gar nicht. Das ist viel, da tut jemand mehr für seine Gesundheit, wenn er es schafft, diese Einstellung zu bekommen, wie wenn er, ich weiß nicht, was alles proklamiert wird, gesunde Vitamine jeden Tag isst.
Also, und das macht er ja auch, einfach vielleicht auch wieder die Verbindung zu sich, einen positiven Blick auf sich, ja, denkt man jetzt, ist selbstverständlich, aber wenn man anguckt, bei den meisten ist es nicht selbstverständlich, einen positiven Blick auf sich selbst zu haben, auch auf die Welt natürlich trotzdem die Themen zu sehen, ja, aber ich kann ja nicht jeden Tag, ich denke immer, wir haben vor 10 Jahren oder irgendwann unseren Fernseher abgeschafft, es war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, ja, weil dieses ständige, was man auch jetzt seit 3 Jahren, Dauerbeschallung, Pandemie, Krieg und schon sind wir in der Energiekrise. Also das ist doch, man wird ja verrückt irgendwie, ja. Also ich kenne
auch jemanden,
der das noch positiv findet.
Ich bin jetzt über 60. Ich habe in den letzten Jahren so viele Krisen gesehen, in Anführungsstriche, was behauptet wird. Ich kann mich erinnern, als, keine Ahnung, das ist ja 50 Jahre her, als man sonntags in Deutschland durfte man nur mit dem Kennzeichen, also gerade Nummern oder ungerade, ein Sonntag die geraden, ein Sonntag die ungeraden fahren. Warum? Weil es wurde behauptet, wir haben zu wenig Öl auf dieser Welt und wir müssen Öl sparen. Und ich weiß nicht, wie viel, wie. Die Wälder sind alle gestorben inzwischen und wir sind überflutet und die Klimakrise und ich weiß, was kommt. Und weißt du, wenn ich, das hätte ich vor 40 Jahren wissen sollen. Mich hätte das alles überhaupt gar nicht getroffen, ja, was mich über so viele Jahre getroffen hat. Und was man aus der Altersforschung übrigens auch weiß, wenn man 100-Jährige fragt, was sie ändern würden, wenn sie nochmal 40 wären oder so, dann sagen fast, also die Nummer eins ist, ich würde mir nicht mehr Sorgen machen über Dinge, die nicht eingetreten sind. Das ist mit Abstand die Nummer eins. Erst dann kommt Familie und was weiß ich was. Die absolute Nummer eins ist, sich nicht so viel Sorgen zu machen. Und wir müssen das lernen, weil uns wird permanent beigebracht, wir sind, was weiß sie, keine guten Deutschen, wenn wir nicht zur Wahl gehen und wenn wir uns nicht impfen lassen und wenn wir nicht, was weiß der ich was. Heute Morgen habe ich so einen schönen Spruch gelesen von einem, der sagt zu seinem Nachbarn, habe ich das richtig verstanden? Wenn ich viel arbeite, zahle ich viele Steuern an die Regierung. Wenn ich nicht arbeite, bekomme ich viel Geld von der Regierung. Erklär mir das mal, ja? Und da denke ich auch, der hat es kapiert. Der hat verstanden, aus diesem Hamsterrad rauszugehen. Und ich kenne mich ja jetzt vorrangig mit Krebskranken aus. Und da kann ich wirklich sagen, die meisten unserer Gäste, Patienten, die wir betreuen, mit denen ich telefoniere vorrangig, die sind in Hamsterräten drin, permanent. Und die machen sich Tausende von Sorgen um Dinge, die gar nicht eintreten. Mal ganz ehrlich, was geht mich und dich an, Herr Lauterbach, an? Echt, es ist wurst egal, ob der Gesundheitsminister ist oder ein Herr Spahn oder ein Herr Müller oder ein Herr Schmidt. Es ist uns wurst egal. Und trotzdem, überleg selber mal, wie oft der Name in deinen Freundeskreis, Bekanntschaft in den letzten Monaten gefallen ist. Unglaublich oft, sicherlich. Bei den meisten Menschen fällt dieser Name oder andere Dinge alles Mögliche. Und wir müssen einfach viel mehr dieses, wie die Franzosen den Namen sagen, dieses Laissez-faire-Verhalten. Das müssen wir in die Welt hinausbringen. Und jeder kennt Helmut Schmidt, der weiß, ist 96 geworden, hat bis zum letzten Tag noch zwei Schachten Zigaretten geraucht. Und jetzt, wie ist denn das möglich? Nach dem, was ich weiß, kann niemand 96 werden, der zwei, drei Schachteln Zigaretten am Tag raucht. Niemand, der jeden Tag Milch trinkt und Schweineschnitzel isst, kann 90 werden. Doch, absolut ja. Also müssen wir nicht anschauen, ob es wichtig ist, die Schweineschnitzel zu essen, sondern wir müssen anschauen, wie schaffen es Menschen, die Schweineschnitzel essen, 100 zu werden.
Ja, meine
Also
Oma,
gibt es
also
da was anderes?
ganz
Da gibt es
fröhlicher
was
Mensch,
anderes.
ja.
Und das andere ist laissez-faire. Und was bedeutet laissez-faire oder wie die Jugend, der heute eher sagt, fuck you, was bedeutet dieses fuck you eigentlich? Das bedeutet einfach, ist doch mir egal. Aber was bedeutet, ist doch mir egal, wenn ich den Satz sage, ich reg mich nicht auf. Und jetzt kommt, ich verbrauche kein Adrenalin. Und jetzt siehst du den Zusammenhang zu Krebs. Krebskranke regen sich zu viel auf, die machen sich zu viele Sorgen, die verbrauchen zu viel Adrenalin. Und deshalb sind wir auch in den letzten Jahren dazu übergegangen, als Hauptkrebstherapie sozusagen Entspannungstraining, Resilienztraining, wir nennen das Onco-Mind-Training zu machen. Also Menschen beizubringen, kein Adrenalin zu verbrauchen. Und glaub mir, Judith, es ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Weil zu Menschen zu sagen, reg dich nicht mehr auf, verändert gar nichts in deren Leben. Ja? Man muss das richtig lernen, weil das haben uns unsere Eltern und Lehrer und Pfarrer leider nicht beigebracht.
Ja, glaube ich sofort.
Die Kirche macht uns Angst, der Arzt macht uns Angst, der Lehrer macht uns Angst, die Eltern machen uns Angst und Angst verbraucht immer Adrenalin. Wir müssen einfach wirklich mehr Spaß haben und mehr rausgehen und Dinge einfach stehen lassen. Und ja, ich weiß auch, dass in der Ukraine gerade alles unglaublich schlimm ist. Ich wohne noch nicht mal so weit weg von dort. Und was passiert da? Ganz ehrlich. Ich kann es nicht beeinflussen. Was soll ich denn machen? Ich kann vielleicht meinem Nachbar, der Ukrainer ist, helfen oder ihm irgendwas geben für seine Familie dort. Aber ansonsten mal ganz ehrlich, warum sollte ich mir über einen Herrn Zelensky oder einen Putin Gedanken machen? Das bringt überhaupt nichts. Wer das glaubt, der wird nur krank dadurch, ja. Also wir müssen aufhören, diese ganze Weltpolitik permanent zu machen, sondern uns zuerst mal bei uns selber finden, suchen, und erst wenn ich glücklich bin, wenn es mir gut geht, dann fange ich an, mich um andere zu kümmern und nicht umgekehrt.
Ja, und Lothar, jetzt hast du, wir haben ein bisschen überzogen, aber ich
Ja,
könnte jetzt
sorry,
noch,
ja.
können noch, nein, nein, alles gut. Sonst würde ich ja, hätte ich was gesagt, aber ich wollte auch nicht,
Ja,
ja.
ja.
Es ist einfach so spannend und das ist es auch wert, dass wir da länger sprechen. Aber du hast einen sehr schönen Bogen eigentlich auch um das ganze Kongressthema gezogen. Ja, du hast vorhin schon erwähnt, unsere Lebensweise führt dazu und das lernen wir von klein auf. Wir werden zu Konkurrenz, zu Leistungsdruck, zu einem mangelhaften Selbstbild erzogen. Ja, dass wir immer was leisten müssen, um Anerkennung zu bekommen, um gut zu sein. Und das ist ja schon enormer Stress. Und so gehen wir dann durchs Leben, ja, und regen uns dann noch über Nachbarn auf und was es alles gibt. Also es ist, war ein sehr guter Gesamtüberblick, was es eigentlich braucht. Ja, es braucht eine natürliche Lebensweise. Das war auch das Fazit zum Essen. Nicht unbedingt die ganzen veganen Aufschnitte, die sind ja auch voll von Transfetten. Einfach immer Natürlichkeit als Gradmesser zu nehmen, ja, auch für dem, was wir früher als Gradmesser vielleicht hatten zwischen Entspannung und ja, Leistung oder etwas schaffen, das war ja, das hat sich stark verändert, ja, also man fühlt sich ja ständig getrieben. Ich weiß nicht, ob das früher auch stark war, aber da anzufangen, ja, bei dieser Gelassenheit, dieser inneren Ruhe und dann bekomme ich natürlich auch einen ganz anderen Zugang zu meinem Körper, das was die wenigsten ja noch haben. Es ist eine permanente Selbstentfremdung über unser ganzes Leben hinweg, ja. Und ja, da hast du im Prinzip gerade schon das perfekte Schlusswort auch gesagt, das perfekte Plädoyer, ja. Und ich danke dir sehr für all dein Wissen, was du mit uns geteilt hättest. Ich würde gerne echt noch eine Stunde weitersprechen. Aber gut, wir belassen es dabei. Du hast sehr, sehr wichtige Impulse gegeben und dann können Menschen auch selber anfangen, da einfach mal zu lesen. Zum Beispiel dein Buch,
Ich
ja.
möchte mich zum Schluss auch bei dir bedanken, Judith, weil wir brauchen viel mehr Menschen wie du, die verstehen, dass es da draußen tolle Menschen gibt, nicht nur ich, sondern auch andere ganz, ganz, ganz tolle Menschen, die ganz, ganz Wichtiges zu sagen haben. Weil nochmal, Veränderung beginnt immer mit neuem Wissen. Und das ist das, was wir verbreiten müssen. Dafür möchte ich mich bei dir bedanken.
Danke dir, Lothar. Tschüss.
Tschüss.